Herzlich willkommen zu Beyond Page Views. Heute war die Folge wieder pickepacke voll, oder Markus? Wir haben über sehr viel GA4 geredet, sehr viel, was
Ja,
ein
das
wichtiges Thema ist.
ist vorhersehbar, dass wir das gemacht haben. Wir
Ein
haben aber auch
bisschen.
über was anderes geredet. Wir haben es dann auch als eingebettetes Ding des Monats betitelt, irgendwann im Laufe der Sendung, nämlich das Google Tag.
Unbedingt. Oder warum die Tech-Coverage jetzt nicht gerade das Sinnvollste ist, was Google rausgebracht hat. Ja,
Ja, da
würde ich
könnt ihr uns
sagen.
live beim Nachdenken zuhören über das Thema, weil das war jetzt nicht wirklich abgesprochen. Aber es macht
Genau,
nichts. Also
da
seid
habe ich,
gespannt.
Markus kalt erwischt.
Ja, seid gespannt.
Ja,
Bis nachher.
darum, viel Spaß.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
Willkommen zu Beyond Page Views, deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Virtuell neben mir sitzt heute.
Der Markus. Hallo, Markus Bersch aus Mönchengladbach, wie immer dabei. Und es fühlt sich fast so an, als würden wir die heute zusammen aufnehmen. Ich zumindest war gestern in Köln. Du war keine Ahnung, wo du warst.
Ich war nicht in Köln, genau. Das erste SEO-Gipfel seit langer Zeit habe ich hier nicht mitgemacht. Muss da mal kurz das Fenster schließen für die Podcastaufnahme. So.
Ja, hätten wir fast zusammen aufnehmen können.
Ja, fast. Haben wir auch schon mal, glaube ich, vor irgendeinem
Haben wir mal
Stammtisch, haben wir
gemacht.
schon mal
Müssen wir
zusammen
einfach nochmal
aufgenommen.
machen. Ich glaube, wir trudeln auf die 100 zu. Insofern sollten wir das vielleicht mal zum Anlass nehmen.
Auf jeden Fall. Wobei wir dann ja gemerkt haben, dann haben wir nicht mehr unsere Rechner. Dann standen wir nebeneinander und können nicht mal parallel reingucken in jeder seinen Rechner. Macht es dann schwieriger, eine Newsfolge zu machen.
Ja. Aber kriegen wir auch hin. Haben wir geschafft. Schaffen wir nochmal.
Genau, und
Gucken wir mal.
nichtsdestotrotz, erstmal vielen Dank für eure Bewertungen auf iTunes und insbesondere an FJR mit einer geschriebenen Bewertung. Relativ frisch rein, 5 Sterne und immer top aktuell, fachlich fortgeschritten, Top-Inhalte rund um Analytics-Tracking, Martech, CMP, GTM und so weiter. Danke, Jungs. Daumen hoch. Danke, FJR, Franz Josef Raus oder wer auch immer dahinter steckt.
Ich hätte selber nicht besser schreiben können, ja.
Genau, vielen Dank. Wir sind bei 54 Bewertungen, die 100 dauern noch ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es bis zur 100. Folge.
Ja, ist immer noch zu sportlich, fürchte ich. Aber egal, das ist, wird ja so
Ja,
mit
Stretch
unserem
Goals.
Running Gag. Ja, so
Stretch
irgendwann,
Goals, du weißt es.
ich glaub, wenn wir diese 100 mal voll haben, dann passiert irgendwas ganz Furchtbares.
Ja.
Also,
Wir sind auch jetzt bei Folge 89 übrigens.
ja, genau. Und ihr seid safe, ne? Also bis zur 100, ihr könnt ruhig noch ein paar Bewertungen machen.
Na, okay.
Ja, haben wir großartig was? Nee, eigentlich nicht. Zum Housekeeping. Ich habe nur gedacht, bevor nachher doch wieder eine Markus-Ecke entsteht, ziehe ich mindestens ein Ding in das Thema Housekeeping. Wir hatten ja schon mal darauf hingewiesen, auf den einfachen Bot-Detektor. Du nutzt ihn auch? Nein, du bist ein Freund des URL-Cleaners, ne? Den Bot-Detektor nutzt du gar nicht.
Doch, ich habe noch die JavaScript-Version.
Ah, okay.
Nicht das Template. Ich nutze das von dir als JavaScript-Version, wobei ich da immer mal wieder eins von den Webentwicklern auf die Finger bekomme, weil, glaube ich, zum Schluss so ein Canvas gemalt wird oder so oder irgendwas, wo der sagt, das kostet zu viel Rechenzeit, das muss raus.
Das Ding ja nicht. Das guckt sich ja wirklich nur den User Agent an, insofern, ne? So,
Ach
der
so,
Sim Simple Bot Detector.
ich dachte, das wäre der mit, der noch hinten was malt und so. Hast du es
Nee.
rausgenommen?
Nein, es geht ja darum, dass dieses Ding, das Custom Template, erstens darf es so gut wie gar nichts machen als Custom Template im Client und außerdem stammt es ja eigentlich vom Server. Also der Simple Bot Detector war ja ein Ding, was für den Server-Side Google Tag Manager eigentlich einfach nur auf den User Agent geguckt hat und gesagt hat, ist hier vielleicht irgendwas, was ich nicht haben will. Und den gibt es jetzt auch fürs Web. Das ist mehr oder weniger so ein Experiment. Ich gehe jetzt gerade einfach hin und packe bei einigen Google Analytics 4 Migrationen, Installationen, Setups, die ich jetzt gerade so baue, packe ich einfach mal als weiteren Event-Parameter diesen Bot-Score mit rein, einfach mal um zu gucken. Ist da irgendwas, was man sogar anhand des User Agents als Bot erkennen könnte und kommt es trotzdem durch in Google Analytics? Weil ich finde es ein bisschen doof, dass es bei GA4 null Transparenz gibt, mehr oder weniger. Was denn auf Basis welcher Parameter denn ausgeschlossen wird oder nicht? Man sagt uns dann nur, man hält uns da den Arsch frei. Es gibt diese alte, komische, bekannte Bots und Spider ausschließen Option ja nicht mehr aus Universal Analytics. Das läuft jetzt alles irgendwie vollkommen intransparent, aber automatisch. Und das wollte ich einfach mal challengen. Das heißt, wer Bock hat, da im Client mal mitzusammeln, der könnte sich das
Aber das andere war mal ein JavaScript von dir, was man einbauen konnte, was dann gemalt hat. So.
Das macht Feature Detection und so weiter. Ja. Und da werden dann, gut, das ist tatsächlich dann irgendwie heavy. Man sollte das dann auch nicht im Vorschau-Modus 100 Mal ausführen lassen oder so, sonst geht der Browser ein. Das ist eine ganz andere Geschichte, dieses Ding hier nicht.
Okay.
Ich habe mal ganz lange Housekeeping gemacht, sorry. Aber,
ich dachte, das wäre jetzt die Version von dem Ding gewesen, aber...
Nee, okay. Ist nicht. Weil es in Custom Templates in der JavaScript Sandbox kannst du die meisten dieser Sachen auch nicht tun.
Zu Recht.
Ja, genau. Ja. Gut, dann gehen wir in die Fundstücke rein.
Unbedingt, unbedingt. Wir stammen in den Fundstück und gleich du hast ein Fundstück mitgebracht, hast es mir das gestern auch schon per Facebook Messenger geschickt, unser Messenger der Wahl, wenn wir kommunizieren.
Genau. Also es war wieder so ein bisschen Batman-Meme-Zeit, fand ich. Also ich hatte so manchmal das Gefühl, man müsste jetzt dieses Batman-Meme nehmen, wo Robin sich irgendwie eine Watsche einfängt. Weil es war gefühlt, auf allen Plattformen sah man nur noch irgendwie Ergebnisse vom Google Analytics Test, dem neuen.
Ah, es geht um den Google Analytics 4 Test.
Genau.
Um die Zuhörer mal abzuholen.
Niegelnagelneu.
Ja,
niegelnagelneuer Google Analytics 4 Test bei der Google Analytics Academy. Etwas schwer zugänglich.
Ich habe es geschafft. Ich habe verloren. Ich hab mich registriert. Ich habe deinen Link genommen, habe mich registriert und hatte Activity locked. Okay.
Genau. Also je nach Sprache steht dann einfach hier, ist gesperrt. Ne?
Bei Englisch.
Kannst du nicht machen oder steht da auf Englisch. Ja, ich glaube, diese Meldung gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Ich habe es mit mehreren Konten versucht. Mhm. Also meine Lösung war wirklich komplett abmelden. Dann das Ding auswählen, weil teilweise siehst du es auch sonst nicht, je nach Konto. Keine Ahnung, warum. Und dann kamen da noch irgendwelche Nutzungsbedingungsdinger, die man sonst nicht akzeptiert hat und deswegen ist es dann gesperrt. Also keine Ahnung, warum. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe einfach auf Accept geklickt, wie man das so tut als guter Bürger.
Natürlich, klar.
Und dann ging das auch so. Dann kann man diesen Test machen und danach hat man also bewiesen, dass man die Marketingaussagen von Google nachbeten kann und grundsätzlich weiß, wie die Struktur der Navigation aussieht. Viel mehr wird da eigentlich nicht abgeprüft, finde ich.
Okay. Wie viel Prozent hast du geschafft?
Ich hatte wenig. Ich hatte nur 90 oder sowas. Das heißt, ich habe ganze 5 Fragen falsch beantwortet.
Eieieiei.
Es sind eben auch nicht sehr viele Fragen. Insgesamt 50. Du musst 40 schaffen. Mhm. Till Büttner, schönen Gruß, war der Einzige, der sich getraut hat, irgendwie bei Twitter zu veröffentlichen, dass er durchgefallen ist. Dem fehlten 4 Richtige. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch besser, als sich jetzt hinzusetzen und diese Universal Analytics Prüfung noch zu machen.
Was ja, bis letzte Woche Fall.
Das Einzige war, was man da machen
auf
konnte.
Auf jeden Fall. Apropos durchfallen, da würde ich gerne nochmal dazu was machen. Es gibt gerade sehr viele Veröffentlichungen zu GA4. Das passt vielleicht zum Thema durchfallen. Nervt dich das auch, wenn dann dauernd falsche Sachen online stehen? Oder halbgare Sachen, Markus?
Ja.
Da ist so viel gerade im Markt, wo ich mir denke, komm, lest doch zumindest mal die Dokumentation durch oder denk nach, bevor ihr schreibt oder so. Das ist gerade echt irgendwie eine Seuche, finde ich.
Ja.
Also wir wissen ja auch nicht alles, wir lernen ja auch ständig.
Gar nicht, überhaupt nicht. Aber wenn ich dann schon sehe, dass da irgendwelche Tipps drinstehen, mach dies und dies so und so und es ist einfach offensichtlich falsch oder unnötig oder es geht ganz anders, dann ist das echt nervig. Aber darüber hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Sendungen ja auch schon mal versehentlich etwas abgerantet.
Da haben wir auch einige Beiträge rausgelassen aus dieser Show, um sie gar nicht zu erwähnen. Wir versuchen nur die schönen Sachen rauszusuchen.
Ja, nee, weil das hat dann auch ja irgendwie, es geht ja auch so ein bisschen um Mehrwert, ne? So. Und
ja.
Wir haben hier auch so ein Ding drin, was wir schon 1000 Mal drin hatten, was wir immer wieder mal haben. Das ist so eine Toolsammlung zum Beispiel, da kommen wir gleich noch dran vorbei. Dann gehen wir da eine Toolsammlung. Aber es gibt immer jemanden, für den ist es das erste Mal, dass er so ein Toolsammlungsding irgendwie um die Ohren gehauen bekommt. Das schon mal zur Rechtfertigung dazu. Und zweitens sind immer irgendwelche Sachen drin, die man sich vielleicht selber noch nicht angeguckt hat. Insofern nehmen wir das gerne immer wieder auf. Aber es wird jetzt in den nächsten Monaten immer wieder neue Migrationsleitfäden und Tralalas geben. Und entschuldigt bitte, auch selbst wenn eurer gut ist, wird er hier vielleicht nicht genannt, weil das Thema auch so ein bisschen totgeritten wird gerade zur Zeit. Also bloß, weil wir nicht drüber reden, heißt das nicht, dass wir ihn scheiße fanden. Das
kann aber sein.
Kann sein, muss aber nicht.
Das raten wir aber nicht.
Ja, ich dachte, so ein Disclaimer sagen wir jetzt vielleicht noch, sonst heißt es ich habe meinen Link nicht reingenommen, was habe ich falsch gemacht.
Ja.
Das ist nicht die letzte Instanz. Aber wir entscheiden, was wir hier als Link reinnehmen und es werden jetzt nicht mehr so viele Migrationsleitfäden sein.
Aber zurück zu GA4-Examen. Du hast noch was Neues gefunden.
Ja, der gute Charles Farina von Adsworth ist hingegangen und hat gesagt, ja, alle Leute haben sich beschwert, dass der Test so lang, so lahm ist, dann mache ich doch mal einen schwierigen. Da hat er sich inspirieren lassen, hat er selber gesagt, von diesem absurd schwierigen Test für Google Tag Manager, den man da kostenlos bei Team Zimmer machen kann, bei Simo. Und das Ding ist auch einfach,
einen?
Ja, da gibt es einen, ja.
Müssen den Link auch aufnehmen, den kenne ich nicht.
Ah, oh, den haben wir sogar schon mal verlinkt. Und
nein.
Redet uns so. Dann packt mal den Link hier noch mit rein. Weil der ist nicht Teil des Kurses, den kannst du so machen. Und der ist auch cool. Wirklich absurd schwierig.
Cool, da freut mich.
Aber ich sag mal, Charles Farina hat echt da abgeliefert und hat so einen Test gemacht also einfach als Google Forms. Da sind, weiß nicht, 28, 29, 30 Fragen drin, irgendwie sowas. Und die sind teilweise wirklich echt absurd schwierig. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, welche ich richtig. Ich habe den jetzt eben vor der Sendung, habe ich den einmal gemacht. Ich habe irgendwie 19 geschafft von 29 oder so, glaube ich. Ja, also das fand ich jetzt wirklich schwierig. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal machen würde, kämen wahrscheinlich nur noch 17 raus oder so, wenn ich versuche, es besser zu machen.
Okay, die erste Frage ist schon echt gut, weil das Thema Attribution, User, Session, Conversion echt hartes Thema ist.
Ja, ich finde den prima. Also die ersten hatte ich sogar alle richtig. Das ist das Schöne, hier kannst du wirklich nachher sehen, wo hast du Punkte bekommen, wo nicht. Ne?
Ja,
so, also das zweite Mal machen, nachdem man sich das durchgelesen hat, ist ein bisschen unfair.
Ja. Nee, aber Google Forms finde ich da für solche Tests und Quizzes auch gut. Nutze ich auch gerne.
Also okay, zu eurer Belustigung. Also einen Test, den ihr euch an die Wand nageln könnt. Bitte nicht mehr auf Social Media posten.
Das verstehe ich nicht.
Wir haben auch gar nicht mit dir geredet, Fräulein. So.
Genau.
Also das dann bitte nicht mehr auf Social Media posten, aber das andere Ding, das könnt ihr auch gerne mal machen, wenn ihr euch challengen wollt oder schlecht fühlen oder wie auch immer.
Ja. Okay, und jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben.
Genau, nämlich
im nächsten Beitrag Doom. Doom spielen, wo auch immer es geht, Doom selbst in Doom spielen oder auf allen Geräten. Und da hat sich jemand hingesetzt von Measure Lab und hat jetzt Doom über den Tag Manager ausspielen auf einer Website gebaut.
Genau.
Das ist eher deins, oder? Markus, ist nicht eher so dein Nerd-Humor?
Ich sag mal so, ein Konami-Code gibt es bei mir auf vielen Websites. Der wird meistens tatsächlich auch über den Tag-Manager ausgespielt, aber auf die Idee gekommen, dann Doom irgendwie dann da reinzuladen. Es ist nicht sehr viel Skript, insofern. Es ist jetzt nicht Heavy Lifting, was man dann da einbauen muss. Weil wird halt, der ganze Käse wird halt nachgeladen, ist klar. Ne? Muss man jetzt kein Doom in JavaScript programmieren und als Tag da reinhauen. Und da fand ich eine nette Idee.
Ja, das haben wir es aufgenommen. Und jetzt, nächstes von dir.
Wo wir gerade.
Mit Trommelwirbel. Was Neues von.
Ich hab schon gesagt, so, das wird wahrscheinlich unser heimliches in die News-Folge integriertes Ding des Monats, wo wir möglicherweise etwas länger drüber reden und das nicht nur feiern werden.
Ich verstehe das halt nicht. Aber erstmal zum Thema, worum geht es eigentlich?
Es geht um das Google Tag.
Ja. Das Google Tag.
Es gab ja in der Vergangenheit sehr viel Verwirrung und Spekulation. Es hieß immer, ja, das G-Tag wird irgendwie zum Google Tag und da ändert sich irgendwas und kriegen wir jetzt ein neues Skript oder was auch immer. Jetzt wissen wir, was wir kriegen und wir sind alle hochbegeistert. Das Google Tag ist im Prinzip nichts anderes als eine Administration/Konfigurationsoberfläche für dein vorhandenes, auf der Website integriertes oder auch über den Tag Manager ausgespieltes Tagging mit GTAG.js. Und was man machen kann, ist nicht das, was so der ein oder andere zum Beispiel vielleicht, also nicht nur ich, sondern auch andere Leute so erwartet hatten, dass es sowas wie so ein Server-Side-Tagging-Light wird, wo man sagt, wir können jetzt einfach die Daten, die über GTAG gesammelt werden auf der Website, vielleicht nutzen und dann eben an verschiedene Empfänger senden. Jetzt ist es das im Prinzip auch. Also ich könnte jetzt mein GTAG nehmen, was ich zum Beispiel für Google Analytics auf irgendeiner Seite drauf habe, könnte ich jetzt nehmen und könnte als zusätzliche Destination zum Beispiel jetzt mein Google Ads Konto nehmen und sagen, ich sende all diese Daten, die ich eigentlich, also die ganzen Seitenaufrufe zum Beispiel, die Events, die ich eigentlich nur an Google Analytics sende, die sende ich jetzt einfach durch Konfiguration im Google Tag, sende die auch an mein Google Ads Konto und habe dann da direkt irgendwie Daten, die ich dann nutzen kann und die ich dann nicht um die Ecke importieren muss.
Das ist doch total die clevere Idee, oder?
Das ist eigentlich eine clevere Idee.
Was sagt der Datenschützer in uns?
Ja, keine Ahnung. Was mein integrierter Datenschützer sagt, ist natürlich, Naja, eigentlich ist es ja nichts anderes, als wenn ich jetzt ein G-Tag ausspiele auf der Website und habe einen eigenen Endpunkt und sende es von da aus dann auch an die Conversions API oder sonst wie. Natürlich muss ich, wenn ich neue Destinations irgendwo anschließe, müsste ich das irgendwie dann auch wahrscheinlich irgendwo disclaimen.
Ja.
Problematisch
und
finde ich, dass
Analytics,
ich meistens ja, ja. Nach Google Analytics Consent gefragt habe oder sowas, dann läuft irgendwann mein G-Tag und dass der ganze Kram dann jetzt demnächst dann noch irgendwo anders hingesendet wird, das weiß wahrscheinlich gar keiner. Das heißt, das irgendwie so aufzutrennen und zu sagen, sende es auch an Google Ads, wenn dies oder das ist, das sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht.
Genau.
Also, es gibt halt wenig Kontrolle.
Dann automatisch ins Marketing rein. Nicht mehr Statistik, sondern Marketing.
Genau.
Wenn es vorher Statistik war.
Ne? Es gibt eigentlich wenig Kontrolle, wenn du jetzt, das Beste ist ja noch, wenn du beides hast, wenn du sowieso schon irgendwie auf Teilen deiner Website zum Beispiel in Form von Google Ads Conversion Codes auch sowieso das G-Tag ja nutzt, dann weiß das Google Tag, die Konfigurationsoberfläche, ja schon auf der Website sind zwei verschiedene Google Tags. Das eine geht irgendwie an Ads und das andere geht an Analytics. Und dann geh doch einfach hin, verbinde das jetzt hier, dann ist es noch einfacher, man muss gar nicht was hinzufügen. Und dann kannst du im Prinzip deine Tagging-Coverage für Google Ads erhöhen. Und das gepaart mit so neuen Einstellungsmöglichkeiten, die es in der Google Tag Konfiguration gibt, wie zum Beispiel, ach, sammel doch einfach mal auf der Website automatisch irgendwie Daten, sobald jemand Formulare ausfüllt und sende das dann auch irgendwie noch gleich irgendwie weiter. So im Ringen um Identifier, wenn irgendwann denn mal die Third-Party-Cookies wirklich sterben, selbst in Chrome, wird man ja ein Problem haben. Ja? Mhm. Und wir haben schon mal über das Advanced Matching von Facebook, vom Facebook-Pixel geredet, dass da eben auch jedes Mal, wenn jemand irgendwo eine E-Mail-Adresse eingetragen wird, dann natürlich gerne das benutzt wird oder irgendwie Namen, Adressen, um zu versuchen, das Matching zu erhöhen. Wir haben, glaube ich, auch mal darüber geredet, dass da auch andere Conversion-APIs das machen, sei es jetzt irgendwie TikTok oder Snapchat. Es war schon im Gerede, dass da jetzt teilweise auch schon Schattenprofile aufgebaut werden irgendwie bei TikTok. Also über so ein Tagging wird zum Beispiel jetzt eine verhashte oder komplette E-Mail-Adresse an TikTok gesendet und die sagen, nee, haben wir nicht. Wir können ja aber trotzdem mal unter diesem Hash ein paar Daten speichern. Vielleicht meldet er sich ja nächste Woche Donnerstag an. Haben wir schon was. Ja. So, das heißt also, wir ermöglichen bei Tracking-Diensten jetzt plötzlich Vorratsdatenspeicherung, einfach nur, indem wir im Google Tag einen ganz harmlosen Haken setzen. Und wir haben danach überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was unter welchen Bedingungen überhaupt wohin fließt. Das Ziel ist eigentlich klar, ja, die Werbesysteme retten. Und wo auf der einen Seite irgendwie sich der Anstrich gegeben wird, wir scheren uns jetzt hier plötzlich um Datenschutz und so weiter, kommen auf der anderen Seite solche Funktionen zustande. Habe ich nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich habe auch bei LinkedIn da so ein bisschen drüber abgerantet und es gab eigentlich keine Diskussion über meine Meinung. Also entweder hat es keiner wirklich gelesen.
Es möchte keiner sehen, es möchte keiner.
Oder die Leute glauben
es gleich. Das ist doch eine tolle Funktion. Es ist doch super. Alles fein. Den durchschnittlichen Marketer reicht das doch. Ich kann anklicken und kann dann da drücken und dann geht alles von alleine.
Ja, aber wie gesagt, mein innerer Datenschützer ist nicht begeistert von Google Tag.
Auch, dass man jetzt einen zweiten Ort hat für Konfiguration, wo man auch noch mal gucken muss.
Ja, und dritten und vierten, ne? So, du hast also das Google Tag ist erst in den Google Tag Manager gewandert. Das heißt, im Google Tag Manager hast du plötzlich irgendwie einen neuen Bereich, wo du alle Google Tags sehen konntest. Das war am Anfang sehr verwirrend, weil das sehr, sehr langsam da reingeploppt ist. Ich hatte am Anfang da nur 3 oder 4, wenn ich reingeklickt habe, beim nächsten Mal 7, beim dritten Mal nur 5. Keine Ahnung, ja. So, jetzt ist da aber wirklich eine riesenlange Liste. Das heißt, das ist wahrscheinlich irgendwie fertig. Man kann den gleichen Kram sich in Google Ads anschauen oder man sieht das gleich jetzt eben auch, wenn man in die Datastream-Konfiguration von GA4 reinklickt. Also überall hat man Zugriff auf diesen gleichen Kram. Erschwerend kommt noch hinzu, wenn wir einmal dabei sind, irgendwie Nachteile aufzuzählen. Man findet sich plötzlich in der schon vielleicht etwas bekannt gewordenen Konfigurationsoberfläche vom Datastream in Google Analytics 4 plötzlich nicht mehr zurecht. Vermeintlich fehlen irgendwelche Konfigurationsmöglichkeiten und Menüpunkte, die vorher da waren. Bloß weil sich da jemand Vollidiot entschieden hat, da einen mehr oder weniger Anzeigen-Button irgendwie da reinzupacken, mit dem man irgendwie 5 oder 6 Menüpunkte ausblenden kann. Vollkommen hirnrissig und überflüssig. Keine Ahnung. Da passiert im Moment irgendwie viel, wo ich überhaupt nicht verstehe, was das soll.
Ja, ich auch nicht.
Das ist das Google Tag.
Okay. Und dazu passen noch von wegen Third Party wird verlängert, das noch dazu gepackt. Google sagt auch, nö, wir behalten die Third Party Cookies noch ein bisschen länger im Chrome Browser. Dass zumindest die meisten Marketer glauben, dass es jetzt so weitergeht.
Auch alle Ideen, die haben um die Ohren, ne? Alles, was so aus der Privacy-Sandbox versucht, irgendwie auszubrechen, wird dann irgendwie von W3C und Konsorten irgendwie außen rumstehend abgewatscht und wieder zurück in den Sandkasten geworfen. Nichts davon hat eine realistische Chance, finde ich, wirklich ein Ersatz-Identifier zu werden, der zu Werbezwecken genutzt werden kann, solange irgendwie Google da im Spiel ist, so nach aktuellem Dafürhalten. Und solange sich da nichts dran ändert, werden sie einfach die Third-Party-Cookies weiterlaufen lassen, weil das ist das Einzige, was die gerade noch haben. Ja. Gut ist, dass Chrome einen hohen Marktanteil hat.
Klammer ja, auf, und noch, Klammer dass dadurch viele Marketer gar nicht glauben, dass ihre Conversions gar nicht domainübergreifend getrackt werden, sondern nur im Chrome in allen anderen Systemen nicht. Merken viele gar nicht. So meine Erfahrung. Ich denke sich, ups, naja.
Ja, okay, aber das also, nur als eingerückte Meldung zum Thema Google Tag und vielleicht auch, warum gibt es das Ding? Ich glaube, das heimliche Highlight ist dieses Sammeln von Identifiern auf der Website und dann am besten eben möglichst umfänglich. Und wenn man eben weiß, Google Ads wird teilweise sehr sporadisch ausgespielt, aber Google Analytics hast du eigentlich auf allen Seiten, ist irgendjemand auf die grandiose Idee gekommen und hat gesagt, wir binden das jetzt einfach alles zusammen. Und im Browser steht einfach nur UA minus irgendwas, sieht noch universal aus und in Wirklichkeit läuft es alles nach AW, hast du nicht gesehen, in irgendeinem Google Ads Konto, ich finde es scheiße.
Punkt. Ja, Punkt. Kann man, ja. Okay. Dann jetzt zum nächsten Thema, relativ parallel mit aufgepoppt, relativ kurzfristig jetzt. Es gibt jetzt die Tag Coverage Summary. Der Google Tag Manager sagt dir jetzt, auf welchen Seiten ist jetzt eigentlich dein Tag eingebunden, fehlt es, macht Vorschläge, wo es noch besser wäre und so. Das heißt, das, was sonst andere Tools gemacht haben, so über die Seite crawlen und gucken, wo ist denn der Tag Manager eingebaut oder ist der Analytics Tag. Ich glaube, es ist nur der Tag Manager, ne?
Ich habe es nur im Tag Manager jetzt gesucht. Mhm. In Google Analytics müsste ich jetzt, ich bin ja sowieso gerade drin. Wenn ich da unter Admin gehe, dann finde ich die Tag-Abdeckung da auch.
Okay.
Also das ist überall, wo man jetzt die Google Tag-Konfiguration hat, kommt man auch auf den Tag-Coverage okay. Oder in deutschen Tag-Abdeckung, wie ich ja gerade sehe. Ich habe das immer je nach Konto in unterschiedlichen Sprachen.
Okay, also in der Hilfe gibt es das noch nicht auf Deutsch, da habe ich schon geguckt. Ja. Die Hilfe ist bisher auf Englisch, die Dokumentation. Aber ich finde das eine nette Idee. Das Problem ist, bisher hatten wir den Fall, dass man ganz klar sagen konnte, der Google Tag Manager speichert keine Daten. Das ist einfach nur ein Stück JavaScript, was einfach nur da rumliegt und ausgeführt wird. Jetzt plötzlich speichert das Ding Daten. Markus, kann man jetzt noch sagen, dass es funktional ist und einfach so am Konsens vorbeigeht, wenn es Daten speichert? Ich glaube nicht mehr.
Also du hast mir die Frage vor 15 Minuten oder so zum ersten Mal gestellt. Ich hatte sie mir gar nicht gestellt. Ich fand es aus anderen Gründen jetzt nicht die beste Idee. Aber ich glaube, dass du oberflächlich gesehen recht hast. Und ich teile deine Kritik. Es muss nicht noch einen weiteren Ort geben, an dem irgendwie URLs reinlaufen. Ich habe jetzt auch noch keine Ahnung, ob da Parameter und sowas auch noch eine Rolle spielen oder so. Eventuell hast du nachher plötzlich noch PII drin oder so. Also keine Ahnung.
Die du ja nicht rausfiltern kannst.
Nee, die du ja nicht rausfiltern kannst, aber ich halte das nicht für ein Feature des Google Tag Managers. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ich es eben auch aus Google Ads erreichen kann oder aus Google Analytics. Ich kann das auch erreichen, ohne den Google Tag Manager überhaupt einzusetzen. Das heißt, das Ding existiert so oder so. Sobald ich irgendwo G-Tag auf einer Seite habe, egal wie ich es ausspiele, ob mit oder ohne Google Tag Manager, das ist, glaube ich, das Top-Argument, zu sagen, das ist kein Google Tag Manager Feature.
Doch, ist es, muss ich dazwischen gehen? Ist in der Hilfe extra genannt? The Google Tag refers to the G-Tag JS Snippet or GTM Container.
Ja, eben. G-Tag JS. Beides. Das heißt, G-Tag JS reicht ja.
Oder GTM Container. Das heißt, auch ohne G-Tag JS trägt er mit.
Ja, okay. Nur der Container, ohne dass ich da Google Tags drin habe. Das wäre natürlich tatsächlich, dann gebe ich dir recht, dann ist das einfach eine Datenquelle, die so ein Ding nicht befüttern sollte. Weil man könnte ja sagen, es ist ja nichts anderes als so eine Art Search-Konsole. Da stehen auch URLs drin.
Ja? Aber die werden extern gezogen, die URLs.
Ja, genau. Also das hier ist schon was anderes, ne? Weil Google baut ja jetzt eine Datenbank der URLs, wo beobachtet wurde, dass da G-Tag drin läuft. Mhm. Oder eben einfach nur ein Tag-Manager eingebaut ist. Und das ist, da gebe ich dir recht, jetzt, wenn es wirklich nur, also auch ohne ein G-Tag, einfach nur der Google Tag-Manager hier als Datensammelinstrument verwendet wird, dann spätestens kannst du den auch ohne Consent nicht mehr einfach so draufpacken und sagen, hier, der ist jetzt einfach notwendig, weil mein ganzes Tagging einschließlich der Consent-Plattform wird darüber ausgespielt. Jetzt beiße ich die Katze spätestens selber in den Schwanz. Weil wenn ich ein Consent-Tool habe, was über den Tag-Manager ausgespielt wird und ich den Tag-Manager deswegen laden muss, damit das Consent-Tool geladen werden kann, habe ich an der Stelle schon angefangen zu tracken, wenn es diese Google-Tag-Abdeckungs-Coverage-Report gibt. Gebe ich dir recht. Ist jetzt also, ohne da jetzt tief drüber nachgedacht zu haben, aber jetzt nach dem aktuellen Stand der Dinge, wie sich mir die Lage darstellt, würde ich sagen, das ist ein großer Haufen Kacke.
Okay, ja, zumindest schreibt das so in der Hilfe, ist das genauso drin, wie der funktioniert, so wenn der Tag geladen wird. Also es ist nicht ein externes Crawl, wo ich eine Domain angebe, sondern tatsächlich, wenn ich die Seite besuche. Aber schauen wir mal, was da.
Vielleicht das ist auch die Frage dann, und in dem Licht müsste man sich überlegen, weil was jetzt viele schon gesagt haben, es ist doch total geil, ich bin jetzt einmal mit dem Screaming Frog bei meiner Seite oder ich nehme meine XML-Sitemap, weil die auch sauber ist, und dann lade ich den ganzen Kram da hoch, weil das kannst du machen. Du musst nicht warten, bis Google eine Seite gefunden hast. Du kannst da einfach was hochladen. Und dann ist halt die Frage, was passiert mit diesen Daten? Wer ownt die? Zu welchem Tool gehören die? Was sind die Nutzungsbedingungen? Wären jetzt alle so Fragen, die ich mir stellen würde.
Ja, halbgares Zeug, finde ich. Also ich finde die Funktion super. Tilium hat das, glaube ich, schon länger gehabt, so ein Kram. Aber hier mit
Tech-Manager, hier ist es halt dieses verdammte Google.
Ja, wo ich immer sage, nee, ich habe immer gesagt, der Tech-Manager, der speichert nichts. Das ist einfach ein dummes Stück JavaScript, was ausgespielt wird, und jetzt ist es Tracking. Naja.
Ja, wenn jetzt einfach nur das Laden eines Containers hat, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Aber wenn das Laden eines Containers auf einer Seite reicht, damit hier irgendwo was zu sehen ist, das wäre gruselig. Weil dann ist das Laden des Containers einfach, ist dann ein Tracker. Beziehungsweise, es kann ja dann nur das Abrufen des Containers sein. Aus der Nummer kommst du sauber wieder raus, wenn du den Container lokal hostest.
Korrekt.
Weil es ist nichts anderes als ein Stück JavaScript.
So ist JavaScript,
ja. Wenn es von meinem Server kommt, dann bin ich, glaube ich, wieder raus aus der Nummer. Ich glaube, ich habe mir gerade einen Arsch gerettet.
Ja, du sowieso. Da habe ich sowieso gleich gedacht, dann hast du aber auch die Tech-Coverage nicht. Dann müsste bei dir leer sein.
Ja, der ist leer, halt, genau. Ja, ja.
Okay, dann wissen wir, warum der leer ist, weil du das einfach rüberziehst. Ich bin da auch mit mehreren Kunden in Gesprächen, wo wir sagen, wir ziehen das jetzt irgendwo hin, wo der nicht vom Tech-Manager ausgeliefert wird, weil da scheinbar irgendwelche Datenschutzbehörden gerade auch wieder größtes Augenmerk drauf legen.
Ja, aber spätestens das ist jetzt ein Top-Argument für eigenes Hosting des Google Tech-Manager-Containers, glaube ich. Das ist jetzt nicht mehr so nice-to-have optional und ich zeige, dass ich wirklich alles tue. Ich glaube, jetzt im Zusammenhang mit diesem Tech-Coverage-Report ist das fast schon zwingend erforderlich.
Ja. Na, Judy.
Das alles in den Klammern, wie gesagt, ich würde es noch erproben wollen, aber ich fürchte, du hast recht. Also wenn ich jetzt einfach bloß das Ding lade von googletechmanager.com, dann wird das wahrscheinlich hier erscheinen. Ich weiß das nächste Woche.
Ja, du testest ja sowas gerne.
Ich teste das auf jeden Fall gleich.
Ja.
Schon angedroht, wahrscheinlich heimliches Highlight unserer News-Folge.
Ja. Service-Hinweis, alle Links gibt es natürlich in den Shownotes unter termfrequenz.de/beyondpatreviews. Ihr wisst, unser Bereich bei Termfrequenz. Alle Links zum Nachverfolgen, zur Dokumentation, wo genau solche Sachen stehen. So, weiter geht's. Du hast noch ein Thema mitgebracht?
Ja, ich schreibe mir jetzt nur gerade kurz auf, dass wir den Simo-Link hier oben nicht vergessen dürfen. Jetzt hast du nämlich ja eben gesagt, wir packen den dazu. Das vergisst man schnell, deswegen habe ich mir kurz eine Notiz gemacht. So, ich habe was mitgenommen, was eigentlich mehr so ein bisschen Werbecharakter hat, was ich aber nicht schlimm finde, weil das so ein Thema ist, was immer so, so hoch wissenschaftlich klingt, und Data Clean Room. Es geht um Data Clean Rooms. Und ich finde, diesen Artikel, der ist schön basic und erklärt, wofür die überhaupt gut sind. Und man muss sich eben nicht vorstellen, dass man in so einem Data Clean Room auch nur, nachdem man durch eine Schleuse gegangen ist, in irgendeinem Anzug und mit einer Maske am Kopf irgendwie reingehen kann, sondern was eigentlich der Sinn und Zweck von Data Clean Rooms ist und was man damit machen kann. Und das alles unter den Voraussetzungen, dass man da nur die Dinge macht, die man wirklich machen darf, und so ist das ja auch wirklich eine der vielversprechendsten Möglichkeiten, wenn es darum geht, datenschutzkonform zu versuchen, ein Matching zwischen First-Party-Daten und Werbesystemdaten irgendwie hinzukriegen. Das heißt, Data Cleanrooms werden uns vielleicht in der einen oder anderen Weise alle mal betreffen, wenn wir irgendwie Werbeerfolgskontrolle brauchen.
Ja.
Wobei ich auch sowas wie den Offline-Conversion-Import bei Facebook oder Google Ads im Prinzip ist das auch nicht viel anderes. Oder das Hochladen von irgendwelchen Matching-Dingern, um Audiences zu bauen. Ich weiß nicht, ob das im Moment noch geht oder nicht. Ich habe es nie genutzt, aber das sind ja alles so Funktionen, die auch in so einem Data Cleanroom zu finden wären. Und wer mal wissen will, was ist das überhaupt, der findet da, glaube ich, finde ich einen sehr überschaubaren Beitrag.
Du meinst so E-Mail-Adressen hochladen, um zu matchen?
Genau.
Für Facebook geht immer noch und LinkedIn alle Tools.
Ja, bei Google Ads gibt es die Funktion auch. Dann gab es aber irgendwann mal irgendwelche Einschränkungen. Ich habe das immer nur so marginal mitbekommen, weil das nicht zu den Dingen gehört, die wir üblicherweise machen. Das, was jetzt gar nicht daran liegt, dass ich da nicht dran glaube. Also wenn das alles irgendwie datenschutztechnisch irgendwie sauber ist, ist das okay. Aber unser kleiner Kunde ist üblicherweise weder im Besitz großer Mengen von E-Mail-Adressen. Und wenn er die hat, dann kann er wahrscheinlich gar nicht beantworten, wo die herkommen und ob er die nutzen darf. So. Und dann rede ich mit denen nicht über irgendeinen Upload.
Ja, natürlich. Okay.
Gut, Data Cleanrooms.
Data Cleanrooms. Dann ein kleiner Tipp von measuremindsgroup.com. GTM-Tools used by experts sind sehr viele Tools, wie immer. Ein Teil davon nutze ich.
Ein Teil davon nutze ich auch, ein Teil davon haben wir selber auch schon mal vorgestellt und haben wir darüber geredet. Aber ich habe mal einen rausgenommen, zum Beispiel den TagMate, den kannte ich nicht.
Ja, habe ich mich eingeloggt, fand ich keine Arbeitserleichterung. Also die meisten Sachen, die sich rund um Google Tag Manager kümmern, die verschwindende Arbeitserleichterung sind für mich immer meistens keine, weil man sind doch wieder irgendwelche Einzelsachen, die man doch wieder machen muss. Und das ist alte, rüberkopieren mit den GTM-Tools doch viel sinnvoller als irgendwie irgendwelche komischen Vorlagen, die man nicht benötigt. Ist sozusagen meine Erfahrung.
Ja.
Ansonsten ist denn da, ich suche den gerade, ach so, ganz auf Nummer 23 ist super wichtig. Der ist auf Platz, okay, oben in der Liste 22 und dann oben 23 und 22. Der GA4 Native Debugger. Das alte GA-Debug, was seit Jahren nicht aktualisiert wurde im Chrome, Markus. Hm, hm. Extrem praktisch für GA4 Debug View.
Ja, mag sein.
Ja, habe ich letztens testen müssen, weil in einem Seminar, du hast ja sonst die Möglichkeit, entweder über einen Tech-Manager zu aktivieren, die Debug-View und mit dem GA-Debug, super. Einfach einschalten, Debug-View aufrufen, dann siehst du deine Zugriffe.
Ja, habe ich auch immer noch da, habe ich aber in letzter Zeit gar nicht mehr angemacht. Um, ja. Das ist ja das Ding, was in die Konsole rotzt einfach, ne?
Ja, oder jetzt in die GA4 Debug-View.
Ja, genau.
So. Also in diese Echtzeit-Debug-View. Das ist extrem praktisch, wenn man nicht extra irgendwie im Tech-Manager die Preview dafür aufrufen muss, um was zu gucken, werde ich wahrscheinlich wieder öfter benutzen.
Ja.
Hatte ich letzte Woche im Seminar rausgekramert.
Was ich lustig finde, ist, wenn ich oben drauf klicke auf die
23. Ja, und dann stimmen die Zahlen. Dann ist es 22 unten.
Ja.
Das zählt falsch, ja, irgendwie.
Ist da oben noch drin, ist egal. Aber ja, schöne Liste und wer gerade eher so in dieses Thema einsteigt und auf der Suche nach Tools ist. Die meisten davon kann man gut gebrauchen. Ich bin zum Beispiel immer noch ein großer Freund von dem Observe Point Ding.
Unbedingt.
Weil es einfach eine schöne Art und Weise ist, sehr untechnisch in den Netzwerkverkehr reinzugucken.
Ja.
Auf die wesentlichen Dinge.
Ja. DaVinci Tools habe ich komplett, die fand ich schon mal schwierig, weil die immer auf den englischen Markt waren mit den Ersetzungen und so. Jetzt komplett raus, seitdem Supermetrics übernommen hatte, irgendwie nicht mehr so sinnvoll gewesen, meiner Meinung nach. Nutzt du die für irgendwas?
Ich hatte die eine ganze Zeit lang genutzt, hatte dann aber, ich glaube, das war aber gar nicht in Analytics, sondern in Ads, wo die sich auch so ein bisschen reingefummelt haben. Mhm, ich hatte jedenfalls Performance-Probleme irgendwo und dann habe ich es irgendwann rausgeschmissen. Aber
ja, wurde noch seit einem Jahr nicht geupdatet.
Ja, es ist auch immer schwieriger an den Oberflächen von Google-Tools irgendwelche Enhancements vorzunehmen, weil die es einem auch nicht leicht machen. Nee, ich habe da auch schon versucht, mal mit irgendwelchen Grease-Monkey-Skripts irgendwelche Dinge besser zu machen, größer oder sonst irgendwas. Aber das ist alles, die wollen das nicht. Und das sieht man dem Code auch an.
Ja.
Spätestens, wenn man die Seite nochmal neu geladen hat, und alles sieht ganz anders aus. Gut, also das war dann die Tippgeschichte. Dann, was ich auch ganz kurz noch vor dieser Aufzeichnung noch gefunden habe. Und zwar Christa Seiden hat in Kooperation mit, verdammt, ich weiß gerade nicht, aber es steht da bestimmt irgendwo, wenn man auf den Link nochmal klickt.
Steht da nirgendwo, wer das ist.
Aber das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. von irgendwelchen YouTube-Kanälen. Irgendwo steht bestimmt auch der Name, sorry, dass ich ihn gerade nicht kenne. Also zwei berufene Menschen haben sich zusammengesetzt und haben ein Migrationskontroll-Dashboard gebaut im Google Data Studio. Und weil wir der Christa die E-Mail-Adresse gönnen, verlinken wir die Landingpage und nicht den Google Data Studio Report. Ihr kriegt aber dann sehr schnell nach dem Eintragen der E-Mail-Adresse einen Link zu einem Data Studio. Das könnt ihr euch kopieren. Das solltet ihr dann auch machen. Und der Sinn und Zweck dieser ganzen Übung ist, dass ihr aus zwei Account-Choosern einen Universal View raussucht und aus einem anderen Account-Chooser, die noch gar nicht so alt sind im Data Studio, eine GA4-Property und dann werden Daten verglichen. Volumen von Usern, Sessions, Anzahl von Events und sonst irgendwas. Und ich finde das Ding eigentlich ganz nett, um so einen Vergleich zu haben, wenn man jetzt sowieso schon beides irgendwie sammelt, um mal zu schauen, wo sind hier die Unterschiede. Der Teufel steckt wie immer im Detail. Die Anzahl der Events ist immer höher, wenn die eine Liste auch die Page-Views enthält zum Beispiel. Mhm. Also da muss man sich überlegen, ob man da vielleicht irgendwie selber noch einen Filter drauflegt. So Kleinigkeiten, das eine ist dann irgendwie nach Events absteigen sortiert, das andere nach Kategorienamen, was auch keinen Sinn ergibt. Also so 3-4 Klicks später ist das Ding wahrscheinlich irgendwie sinnvoller. Und sich das dann selber zu speichern und mal zu benutzen, wenn man in dieser Migration drinsteckt, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich habe mir sowas Ähnliches gebaut, eher so inspiriert von dir, Michael. Du hast ja auch mal so ein Ding gemacht. Das wird bei mir allerdings dann pro Projekt tatsächlich individuell in ein eigenes Dokument reingepackt. Erstens, damit ich es vernünftig mit dem Kunden teilen kann. Und zweitens, weil es diesen GA4-Account-Chooser, glaube ich, erst seit ein paar Tagen gibt. Den gab es einfach vorher nicht.
Ja, aber jetzt kannst du immer schwer den Kunden erklären, was er da auswählen muss und so. Das macht es halt nicht einfacher. Von daher.
Aber so für Self-Service ist natürlich eine klasse Sache.
Auf jeden Fall. Übrigens, der Herr da drin, der heißt Ahmed Kanani.
Ja.
Ich kenne den nicht.
Man sieht den schon mal auf, ich weiß nicht, ich glaube bei Measure School oder so.
Okay. Ist Founder of Siavac. Nur jetzt als, wenn man es kennst den.
Ja, wer kennt's denn nicht?
Ne? Ah, jetzt, so. Wo du sagst. Ich leider. Okay, egal.
Ja. Gut, also das zu dem Dashboard. Ich finde es eigentlich ganz nett. Es ist auch mit recht viel Liebe gemacht und so weiter.
Ja.
Und was man eben auch sieht, ist tatsächlich, wie matcht es denn, selbst wenn jetzt die absoluten Zahlen nicht stimmen, wie sehen so der Verlauf aus, was so einem Vergleichs-Dashboard nicht ganz unwichtig ist, finde ich. Und als Bonus gibt es dann auch nicht überall, aber bei einigen dieser Grafiken tatsächlich dann auch die prozentuale Differenz, was ist höher, was ist niedriger, um wie viel Prozent, das ist eigentlich alles ganz nett. Ja, fand ich gut. Und dann würdest du sagen, wenn wir jetzt schon Migrations-Dashboard haben, müssen wir dann jetzt umstellen?
Oder genau. Ich habe ein Posting von More Visibility. Da sind 3 Punkte, warum man genau jetzt auf GA4 umstellen muss. Das stellvertretend für alle Migrationspostings habe ich das doch wieder reingenommen. Mo1 ist...
Es ist aber auch keine Anleitung. Es ist keine Anleitung. Das ist eine Liste von Argumenten, warum man das jetzt machen sollte.
Oder auch warum auch nicht.
Ja,
warum auch nicht? Weil Nummer 1 ist, du musst die Plattform verstehen. Ja, aber indem ich sie einbaue, verstehe ich sie nicht zwingend. Einbau und verstehende Plattformen sind verschiedene Dinge, meiner Meinung nach. Zweitens, du wirst historische Daten verlieren und nicht jetzt sofort umstellst. Nein, nicht wirklich. Dass dieses Argument von wegen Vorjahresvergleich und so, lasse ich inzwischen nicht mehr wirklich zählen. Denn natürlich sollte man bis zum Juli nächsten Jahres umstellen. Aber ich habe die Daten in Universal und wenn ich mit Universal arbeite, ist das immer noch sinnvoller, als wenn ich jetzt Ressourcen in GA4 stecke, die ich eigentlich woanders benötige. Denn noch funktioniert Universal ganz gut. Und Nummer 3 ist, wenn du jetzt umsteigst, bekommst du jetzt Machine Learning Technology und kannst sie nutzen. Datengetriebene Attribution, ich weiß noch nicht. Ich bin noch kein Freund davon. Markus?
Ich gehe von oben nach unten nochmal durch. Ich finde, ich finde Punkt 1, you need time to understand the platform, ist an sich erstmal ein richtiges Argument. Die Frage ist, wann sollte man die investieren oder in welchem Umfang? Und wir sind uns, glaube ich, und wer, genau. Wir sind,
also bin ich jetzt Webanalyst oder Marketer?
Wir sind, glaube ich, einer Meinung, dass es nicht verkehrt ist, sich jetzt zumindest mal mit GA4 auseinanderzusetzen, zu gucken, was gibt es da, wo sind überhaupt die Unterschiede, sich vielleicht auch darüber bewusst zu werden, warum sollte ich es jetzt noch nicht einsetzen, also auch diese Einschränkungen vielleicht irgendwie bewusst sein. Ja. Und dann mit dem tatsächlichen Schulen und dem Arbeiten mit GA4, das so weit hinten rauszuzögern, wie es irgendwie geht. Ab wann, weiß kein Mensch, wir wissen bei vielen Sachen einfach nicht, wann sie kommen. Ja, so, also das mal zu Punkt 1. Punkt 2, ja, lose your historical data, ja, stimmt, vielleicht ist das ein Argument. Ich sag mal, ich würde nicht am 1.7. anfangen mit der Implementierung, nein, vielleicht, aber braucht man wirklich diese 12 Monate?
Nee, dieses Jahr.
Wenn dann ist es jetzt eh schon zu spät, ja, wenn du 12 Monate brauchst. Ja. Also du musst dich sowieso mit der Frage auseinandersetzen, was passiert ab dem Tag, wo ich auf Universal keinen Zugriff mehr habe? Das kannst du jetzt machen, das kannst du später machen, aber du musst dich da separat drum kümmern. Vielleicht wird es sogar, da habe ich gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, vielleicht wird es sogar ja mal ein Datenimport-Tool geben, wo man Daten migrieren kann aus Universal in GA4. Das wird vielleicht entstehen bei Google, vielleicht einfach nur unter dem Druck, den es gibt, obwohl ich mir das sehr schwierig vorstelle, weil es die Rohdaten ja eigentlich nicht gibt. Ja. Aber selbst wenn es ein Migrationstool geben wird, was vielleicht auch dann eher so schlecht ist wie bei anderen Tools. Andere Tools haben auch irgendwie, exportiere diese 5 Reports und dann machen wir daraus eine Datenübernahme. Du übernimmst aggregierte Daten aus dem einen Tool und übergibst das in ein anderes Tool, wo die Konzepte anders sind. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Aber vielleicht wird es das ja mal geben oder so. Ja?
Ja.
Aber jetzt anfangen, Daten zu sammeln, ohne zu wissen, was man überhaupt genauso braucht, einfach nur damit man historische Daten hat, ist halt Banane.
Apropos historische Daten, Markus. Wenn historische Daten so wichtig sind für Google, warum werden nach 14 Monaten die Ereignisdaten gelöscht?
Ja, wegen Datenschutz. Du kannst das Thema Datenschutz natürlich ein bisschen beugen mit Geld, dann kannst du ja auch 50 Monate haben.
54, glaube ich sogar.
Ich meine 50, ist egal, jedenfalls mehr. Auch das ist begrenzt, jedenfalls im 360-Universum.
Wir haben gleich ein Posting dazu.
Gleich ein Posting dazu, da müssen wir noch ganz kurz drüber reden. Aber jetzt, um das Ding abzuschließen, der dritte Punkt, Machine Learning. Ja, kann sein. Kann sein, dass du jetzt schon, wenn du mit GA4 wirklich arbeitest, die geileren Zielgruppen hast, die du vielleicht in deinem Google Ads-Universum bespielen kannst. Es kann sein, dass du jetzt schon irgendwie von einer besseren Attribution im Reporting leben kannst. Es liegt aber sehr an Rahmenbedingungen und oft auch am Volumen, das wirklich für dich jetzt gerade sinnvoll ist oder nicht. Und vielleicht auch an deinem Ad-Spend. Also das ist kein Argument für alle, aber hier würde ich nicht sagen, das stimmt so nicht. Das stimmt halt nur nicht für jeden.
Ja, und also ich habe das Gefühl, dass gerade für die, die es stimmen würde, die müssen mehr Aufwand betreiben, um auf GA4 umzustellen und die schaffen das gar nicht so schnell.
Ich habe ein paar Fälle, wo tatsächlich auch das Beliefern von Daten aus Analytics schon von Universal sehr effektvoll auf GA4 umgestellt wurde und es gibt Vorteile.
Cool.
Aber wie gesagt,
Predictive Audiences?
Zum Beispiel.
Ja, das ist auf jeden Fall was.
Aber, oder eben auch diese Churn Probability, ne, so, dass man das alles irgendwie so, dann muss das ja auch, dann muss das Gesamtpaket stimmen, du musst dann auch einen Plan haben, was machst du mit den Leuten und so. Das kann auch nicht jeder, ne? So. Aber hast du all das, gebe ich zu, ja, dieses Machine Learning Ding ist durchaus in der Lage, ich sag mal, die Lücke so ein bisschen zu füllen, die durch das Wegfallen von Tracking-Messpunkten entstanden ist.
Ja.
Vermutlich. Weil es ist zwar immer noch eine Blackbox, aber wenn hinten raus das Ergebnis stimmt, ist ja auch eigentlich wurscht, warum.
Ja, Markus, Service-Hinweise sind 40 Minuten und halb durch.
Ja, aber der Rest geht ja jetzt schnell.
Ja, okay. So. Nochmal Christa Seiden von dir.
Genau, ja, ich habe gedacht, nachdem wir das Dashboard so gelobt haben, können wir ja vielleicht, also macht euch selber ein Bild davon. Aber es gibt so einen neuen Post bei Christa Seiden auf dem Blog, wo es darum geht, irgendwie diese angeblich typischen Kritikpunkte an GA4 zu entkräften. Ich finde sowohl die Kritikpunkte sehr aus den Fingern gesogen, als auch teilweise die Antworten kritisch. Das ist alles so schön gefärbt irgendwie. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ja. Und auch sowas wie das stumpfe Runterbeten von irgendwelchen Anleitungen, die es nicht geben müsste. Ja. So, es gibt irgendwie ein Search-Event. So, dann übergibst du als Parameter das Search-Keyword und bei Google Analytics hatte noch keiner Zeit, das als Standarddimension zu registrieren, deswegen müssen wir das machen und deswegen gibt es jetzt eine Anleitung bei Christa Seiten. Ich finde das einfach doof. Ich warte jetzt darauf, dass dieses Ding irgendwann von selbst aufkreuzt. Ja?
Apropos Standard-Events, gibt es immer eine Liste, welche Dimensionen als Standard gesetzt sind?
Ja. Es gibt eine Dokumentation über die Recommended Events. Es gibt eine.
Da steht nicht drin, welche als Dimension registriert sind.
Also welche Dimensionen registriert sind? Nein, nur welche gesammelt werden. Nein, welche registriert sind nicht. Aber das wäre ja auch
zu einfach.
ja, ich weiß nicht, warum die Dinger, von denen die wissen, dass die sowieso in automatisch gesammelten Events drinstehen, warum die nicht alle schon registriert sind. Kann ich
nicht machen. Weil du nur 50 hast.
50, die du hinzufügen kannst.
Ja.
Ja, aber die Standarddimensionen würde ich eigentlich erwarten, dass die dann da sind, genau wie jedem anderen Tool auch. Aber don't get me started. Wir wollen
zumindest, wenn ich sie per Knopfdruck aktivieren kann.
Wir wollten es ja kurz halten.
Egal, so, ja.
So, jetzt kommt dein Free versus 360.
Ja, du hast recht gehabt, ich habe schon reingeschaut, 50 Monate sind es da noch. Wir haben einen Blogpost von Cardinal Path, die haben die wichtigsten Unterschiede zwischen 360 und der freien Version, einfach viele Zahlen, Daten, Fakten, lohnt sich reinzugucken, einmal mal schön gesammelt. Ich habe das so schön gesammelt, nicht bei Google selber gefunden.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, so geschrieben. Ja, wir waren ja nicht mal unfaul genug, die Dinger nicht einfach als Printscreen aus der Google-Hilfe zu übernehmen. Also im Prinzip ist es einfach nur der Kram, den man bei Google auch findet, in einem Blogpost.
Okay, den habe ich nicht gefunden, von daher.
So. Gut, das dazu. Dann machen wir ein langes Thema kurz. Wir haben beim letzten Mal irgendwie drüber geschnackt, dass ich dabei bin, zu versuchen, irgendwie Rollup-Properties für Google Analytics 4 zu bauen, mit Hilfe des Server-Side Google Tag Managers als Endpunkt. Jetzt klingelt es bei mir. Profi. So. Und das Ding ist fertig. Ich habe dazu einen Blogpost geschrieben, einmal in Deutsch, einmal in Englisch. Links kommen in die Shownotes. Guckt euch das an, wenn ihr einen Server-Side Google Tag Manager einsetzt oder wenn ihr denkt, ihr müsst Geld ausgeben, um eine Rollup-Property zu haben, weil ihr ohne nicht leben könnt, dann ist es wahrscheinlich einfacher, das Geld für einen Server-Side Google Tag Manager auszugeben, es damit zu bauen, wenn das das einzige Argument ist, warum ihr die 360 nehmen wollt. Die anderen Argumente stehen ja in dem Post eine Nummer höher. Ja. Was noch? Ah ja, genau. Ich habe diese Kurztests gemacht zu Pirsch.io. Kennt das jemand? Pirsch.io?
Nein, kennt hier keiner.
Ich kannte es nicht. Und Visitor Analytics, die gibt es schon ein bisschen länger, glaube ich. Und die habe ich auch kurz getestet in meinem Blog. Das dazu. Punkt.
Und dann habe ich einen Blogpost, einen Monsterpost, Serienauftakt, wie du es genannt hast, zum Server-Side Google Tag Manager. Die Michaela Lienhardt hat sich hingesetzt und in ihrer Art hat sie ein langes Blogpost über das Server-Side-Tracking aufgesetzt. Geschrieben und erklärte einiges rund um das Server-Side Google Tag Manager Krams, was funktioniert, wieso, weshalb, warum. So. Kann man sich mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen.
Ja, du brauchst mehrere davon, ne?
Also 22 steht oben drüber.
Genau.
Ja, so, aber kann er bei, wie man Michaela kennt, können die 22 auch noch steigern, weil sie irgendwo noch Absätze ergänzt und so. Dann wird es irgendwann eine Dreiviertelstunde vielleicht sogar. Und du hast gesagt, das wird eine ganze Serie. Steht das oben drüber?
Ja, sie würde sich ja jetzt gerne mit einzelnen Tools auseinandersetzen in den nächsten Teilen, wo dann einfach gesagt wird, auf Plattform X, Y oder Z sieht so, so oder so aus.
Okay.
Ging ja zum Teil, glaube ich, auch schon los. Ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber ne, so. Dann habe ich beim Atomo einen Blogpost gefunden, wo es um das De-Googling geht, also das Ersetzen von Google-Tools gegen andere Tools. Wenn es um Analytics geht, ist, wer hätte es gedacht, Atomo mit auf der Liste, darum soll es aber gar nicht gehen. Ich fand es ganz nett, weil es eine ziemlich umfangreiche Liste ist von ganz vielen Sachen, die wir ja so mehr oder weniger vielleicht unreflektiert einsetzen. Und ich fand es zum Beispiel ganz interessant, dass es da eine schöne Alternative gibt zum Recapture, zum Google Recapture. Und viele Leute haben das ja irgendwie in ihren Formularen oder sowas eingebaut und wenn die nach einer Alternative suchen, dann schaut euch doch mal H-Capture an. Sieht von der Integration und Bedienung her genauso aus. Es gibt da auch eine Invisible-Version von, die kostet aber Geld. Das heißt also, jetzt einfach so zum Bot-Scoring verwenden, um mal auszuprobieren, ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Man muss dann zumindest das Geld mitnehmen für den Test. Und für viele andere Sachen stehen da auch Alternativen drin, wenn ihr danach sucht. Guckt mal. Es gibt bestimmt mehrere solcher Listen. Dieses ganze Thema De-Googling ist ja jetzt nicht völlig neu. Aber ich fand es jetzt nicht so verkehrt. Deswegen haben wir es mal mit aufgenommen.
Mhm.
Als Randnotiz. Randnotizen.
Randnotizen. Okay, nächster Punkt ist tatsächlich, wir können jetzt in Google Analytics die Cookie-Haltbarkeit ändern, konnten wir bisher nicht. Jetzt können wir das, und zwar standardmäßig 24 Monate war es bisher immer und jetzt können wir den auf ein beliebiges Datum zurückstellen, sogar verlängern, Markus. Wir können es auf 25 Monate hochsetzen, wenn uns die 24 nicht reichen.
Ist 25 das Ende der Fahnenstange?
Ja.
Oder? Okay.
Ja, ja.
Ich wollte gerade sagen, komm nicht auf die Idee zu versuchen, 10 Jahre, das kriegt kein Browser durch den Hals.
Okay, nee, 25 Monate ist tatsächlich das Maximum. Das Minimum ist Browser-Session.
Ja.
Das also, dass du sozusagen möglichst clean, wenn man das möglichst clean haben möchte.
Ja, also wenn du wirklich demonstrieren willst, dass du nur wissen willst, was auf deiner Website passiert und dir reicht eine Klammer um die Sitzung und du willst niemanden wiedererkennen, dann wäre das natürlich tatsächlich eine Option.
Mhm. Also ist auf jeden Fall schon mal ein cooles Feature, finde ich.
Ja, eigentlich schon. Nutzt dir jetzt natürlich nichts, wenn deine Identität eigentlich aus einem Server-Side-gesetzten Cookie vom SSGTM kommt. Ja, das wird sich nicht drum scheren, was du hier eingestellt hast. Aber für 99,9% der Fälle hast du jetzt tatsächlich dann Kontrolle über die Cookie-Laufzeit, die du vorher nur hattest, indem du am Code rumgefummelt hast.
Ja, und jedes Mal neu geschrieben hast oder sowas auch.
Ja, nee, du kannst ja auch über Konfigurationsparameter auch die Cookie-Lifetime vorher schon immer definieren. Aber jetzt kannst du es einfach über eine Konfigurationsoberfläche.
Knopfdruck. Ja. Okay, vom Koreaner wurde der das dazu geschrieben. Und jetzt von dir noch was.
Ja. Und er hat auch nicht zuletzt darauf hingewiesen, was ja nicht ganz verkehrt ist, auch wenn du da jetzt irgendwie 24 oder 25 Monate stehen hast, heißt es nicht, dass dein Cookie so lange lebt. Es gibt 1000 Gründe, warum das nicht so ist. Auch da hat er am Ende nochmal darauf hingewiesen. Und als weiteren Reminder, so das ist beim Google Data Studio bei der Nutzbarkeit im Kontext GA4 einiges tut. Jetzt zum Beispiel auch endlich kann man auf die Custom Dimensions zugreifen. Das heißt, wenn du jetzt Custom Dimensions im Sinne von registrierten Event-Parametern oder User-Parametern, also das heißt, sind die registriert in Google Analytics 4, sind jetzt auch über die API zu haben und dementsprechend auch im Reports in Data Studio verfügbar. Vorher haben viele Dinge, die man reporten wollte, überhaupt keinen Sinn ergeben mit dieser neuen Eventstruktur. So, jetzt kann ich die Sachen, die ich da übertrage, halt registrieren und kann sie da auch nutzen. Insofern ist das schon ein Riesenschritt nach vorne.
Yeah.
Zu den Account-Chooser, dies, das und sonst noch was. Es gibt halt doch einiges, was da jetzt gerade passiert. Das finde ich sehr erfreulich. Weil das Google Data Studio doch bei vielen zum Mix einfach dazugehört.
Ja. Ja, ohne Data Studio macht da oder ohne eine externe Auswertungsoberfläche macht auch GR4 relativ wenig Sinn, meiner Meinung nach.
Nee, wir hatten jetzt gerade auch diese Woche wieder mit einem Kunden einen Anwendungsfall, der dann irgendwann gesagt hat, erst mache ich im Data Studio dann mit 5 Klicks lieber. Das ist da viel einfacher als hier und der hat recht. Also Explorations sind nicht immer der schnellste Weg zur Antwort.
Ja, und die Anpassung der normalen Berichte sowieso nicht.
Nee, das auch nicht.
Das ist
ja. So. Und damit sind wir nach
in der Simo-Ecke angekommen. In der
Simo-Ecke gelandet. Ja, er hat was zum Google-Tag geschrieben. Auch er natürlich war auch der Erste. Insofern zur Vollständigkeit unten in der Simo-Ecke, aber gehört eigentlich nach oben zum integrierten, eingebetteten Ding des Monats. Und dann hat er einen Client bereitgestellt für Pre-Flight-Requests. Was sind Pre-Flight-Requests, wenn man aus dem Browser irgendwas irgendwo hinsenden will, was nicht so ganz der Standard ist, dann kann es sein, dass der vorher erstmal nachfragt beim Empfänger, ob das überhaupt geht, was man da hinsenden will, und der sollte dann eine Antwort geben. Und wenn ihr APIs baut, zum Beispiel mit eurem Server-Side-GTM, dann werden wahrscheinlich Pre-Flight-Requests bei euch da ankommen und ihr müsst die ordentlich beantworten. Dafür gibt es einen Client. Sehr spezielles Thema eigentlich.
Damit wären wir durch. Halleluja. Dann hätten wir noch Termine.
Ja, aber es sind die gleichen wie beim letzten Mal.
Das ist ja nicht schlimm.
Ja, es ist das SEA-Camp Ende September. Dann der Measures Summit am Anfang des Oktobers. Parallel dazu gibt es dann auch den OMT. Oder nicht parallel, glaube ich. Oder ist das ab 5. ist der Measures Summit. Ne? Kann sein, dass sich das so ein bisschen überschneidet. Und dann hatte ich einfach nochmal gefragt, wo sind denn eure lokalen Veranstaltungen? Wir hatten früher häufiger mal Hinweise auf lokale Veranstaltungen. Was heißt früher? Das war so in der ersten Staffel. Diese Staffel ist ja endlos, haben wir ja gesagt. Wir hören jetzt nicht mehr auf. Wir sind jetzt HTML5. Ne? Es gibt jetzt nur noch Verbesserungen, aber keinen großen Versionssprung mehr.
Sagst du, wer weiß.
Ja, wer weiß. Und wenn ihr lokale Veranstaltungen habt, irgendwie Stammtische für Webanalysten oder sonst was, und ihr wollt, dass da mehr als die üblichen 3 Leute hinkommen, dann versuchen wir es doch mal hier. Also wenn ihr einen Hinweis habt, wir geben den gerne weiter in der Sendung. Das war's.
Ja, dann
keine wenn Jobs, ihr Feedback kein Nix, habt, keine Podcast-Empfehlung.
Damit wir in der Stunde bleiben, Markus, wenn ihr Feedback habt, gerne direkt per Facebook, per LinkedIn, überall, wo ihr uns erreicht, oder als Kommentar auf termfrequenz.de unter dem passenden Blogpost in den Shownotes zu dieser Sendung. oder
an. Stunde bleiben wir locker, wir könnten jetzt jeder noch einen Witz erzählen. Dann kommen wir nicht.
Ja, okay, also das war's von uns. Bis zum nächsten Monat. Ich sage ciao, bis dann.
Bis bald und danke für eure Aufmerksamkeit.